Radio Potsdam. Smürek trifft.
Herzlich willkommen in meiner Sendung Smürek trifft, in der ich Menschen treffe, die in Potsdam was bewegen. Mein heutiger Gast ist quasi vom Berufsstand her schon ein großer Potsdam-Beweger, denn er ist der Oberbürgermeister der Stadt Potsdam. Mike Schubert ist da. Herzlich willkommen in meiner Sendung.
Herzlich willkommen, kann ich auch sagen. Wir stehen ja in luftiger Höhe. Hallo, Herr Smürek.
Sonne scheint auch, super. Diese Sendung soll sich weniger mit Politik beschäftigen, als mehr mit den Menschen dahinter. Das ist die Tradition und so wollen wir es auch diesmal halten. Auch vor dem Hintergrund, dass wir schon bereits einmal eine gemeinsame Sendung hatten. Das war 2018 und ich will mal reinhören, was sich in den letzten Jahren alles verändert hat, was ist geblieben, was gibt es Spannendes zu erzählen. Wir treffen uns traditionsgemäß an einem Lieblingsort in der Stadt. Mike Schubert hat alles ausgesucht, deshalb sind wir etwas in den Norden gefahren und sind bereits 165 Stufen nach oben geklettert, denn wir stehen hier oben vor einem Turm in Kramnitz. Gleich die erste Frage an Mike Schubert, was ist denn für ein Turm und wo stehen wir?
Also wir stehen jetzt praktisch an der Landmarke zur früheren Kaserne und zum späteren Wohngebiet oder Stadtteil Kramnitz, eben eigentlich als Potsdamer bekannt, wenn er dran vorbeiguckt. Wir gucken malerisch auf die Seen. Diesmal muss ich wenigstens nicht schwimmen beim Reden, ist auch nicht schlecht. Von daher ist das ein Ort, wo man einen tollen Blick über das hat, was in den nächsten Jahren in Potsdam entstehen wird.
Ganz fantastischer Blick. Wollen Sie mal versuchen zu beschreiben, was Sie jetzt so sehen können, damit den Hörern mal so ein kleines... Also hier, eins kann ich sagen, hier sind ein paar Antennen oben drauf, ist wahrscheinlich Telekommunikation. Aber wenn man hier weit guckt, das ist schon schön.
Also in der Tat, man kann in jeder Richtung hier Spannendes sehen. Auf der einen Seite bis zum Fahrländersee rüber, wo ja wir gucken nicht nach Potsdam rein, da ist viel Wald an der Seite. Wir sehen, was hier eigentlich schon geschehen ist miteinander in Kramnitz. Ich kann jedem nur mal empfehlen, eine der Führungen, die es ja hier auch auf dem Gelände gibt, mitzumachen, damit man mal sieht, hier passiert schon was. Wir diskutieren da nicht drüber, hier geht schon richtig was los. Und auf ansonsten gucken wir, glaube ich, auf einen der ganz malerischen Teile von Potsdam, was Seen, Wälder und Umgebung betrifft.
Genau, wir sehen hier auch wirklich die gleichen Bootsanlegestelle, ist wie im Urlaub. Ja? Also ist ein ganz fantastischer Blick. Wenn Sie jetzt die Augen zumachen, können Sie ja mal probieren oder Sie lassen sie offen und Sie stellen sich es nur vor. Also denselben Blick in 10 Jahren sich vorstellen, den wir jetzt hier haben. Was sehen wir dann von diesem Turm?
Der Turm wird immer noch da sein. Er wird sicherlich in einem ansprechenderen Zustand sein, saniert. In die Richtung, wo wir beide gerade gucken, ist für die Hörer jetzt ein bisschen schwierig. Da wird sich
Seeseite,
da wird sich vielleicht noch nicht ganz so viel geändert haben. Der See bleibt, wo der See ist, aber auf der anderen Seite. Ja. Da, wo die frühere Kaserne war, heute 2021, 10 Jahre, mindestens 5000 Einwohner. Ich hoffe persönlich, dass wir dann schon weiter sind, aber das wird sich daran anschließen, wie das mit der Tram nach Kramnitz klappt. Und wenn die Tram, wir gucken ja beide, wenn wir hier runter gucken, auf die Strecke, klappt, dann werden wir hier eine wunderschöne Parkanlage in der Mitte haben und drumherum einen richtig tollen, großen, neuen Stadtteil.
Sie sind ja mit Ausnahme von 2 Lebensjahren hier in Potsdam zu Hause, also fast Ur-Potsdamer. Welche Erinnerungen haben Sie an Kramnitz so in der frühen Zeit?
Ach naja, das ist so ein Ort, wo man als Kind mal mit Schulklasse hin durfte. Ich erinnere mich noch so ein bisschen, aber eher vage an so russisches Weihnachtsfest, also auch Jule-Club-Veranstaltung. Ansonsten, wir hatten im Haus in der Etage drunter jemanden wohnen, eine Familie, die hier sehr enge Beziehungen hat. Von daher durfte ich ab und zu mal zu so Weihnachtsfeiern mit 1, 2, 3 Mal. Das ist aber auch schon alles an Erinnerung. Ansonsten haben meine Eltern hier in der Nähe ihren Garten gehabt und man ist dran vorbeigefahren. Ja, das war es dann aber auch.
War ja eigentlich grundsätzlich gesperrtes Gelände. Ne?
Genau, eigentlich war es ja zu.
Wie und wann ist die Idee entstanden? Machen wir nochmal einen kleinen Rückblick, hier aus dieser alten Kaserne einen ganzen Stadtteil zu errichten.
Man muss jetzt sagen, das ist ja eine Geschichte, die geht ganz weit zurück. Also seitdem wir mit dem Bornstädter Feld so langsam zum Ende kamen, gab es nicht zuerst von städtischer Seite, sondern von privaten Investoren immer wieder Überlegungen, hier was zu entwickeln. Das war aber nie von Erfolg gekrönt. Das ist ja auch eine unselige Geschichte zum Teil gewesen mit Grundstückseigentümern, Spekulationen und allem. Und dann hat sich die Stadt aufgemacht, in den 2000ern zu sagen, wir machen das selber. Sehr mutig an der Stelle, weil das, was hier, wenn man hier vor ein paar Jahren rübergegangen gestanden hat, sah jetzt nicht aus, als würde hier irgendwann mal ein Stadtteil entstehen. Und hat auch schon ein paar Umplanungen gehabt. Wir haben kleiner angefangen und haben dann irgendwann gemerkt, wenn man das hier richtig machen will, also wenn Schule dabei sein soll, wenn Kita dabei sein soll, dann braucht man so eine gewisse Menge an Menschen, die dann auch in so einem Stadtteil leben. Sonst lohnt es sich für niemanden, der einkaufen macht. Irgendwie Schule ist dann auch wieder nur einzügig. Und dann hat man den Stadtteil angepasst, auch an den Wohnungsbedarf in Potsdam. Und so ist die Zahl von maximal 10.000 entstanden, im ersten Schritt 5.
Auf der eigens erstellten Website für das Projekt steht, es soll ja so eine Art All-Inclusive-Quartier werden. Was heißt das?
Ich glaube, das ganze Quartier erschließt sich einem ja auch erst so Stück für Stück. Also wir haben hier daneben die Döberitzer Heide. Also man wird Möglichkeiten haben, vom Spaziergang angefangen, vom Einkaufen, hier eigentlich alles in seinem Stadtteil zu machen und von dort aus zur Arbeit zu fahren. Also wirklich Stadtteil, so wie man Stadtteil sich eigentlich vorstellt. Und es wird Funktion haben, ich sage immer, das ist Potsdams neuer Norden, eben nicht nur für Kramnitz, sondern auch für die Fahrländerinnen und Fahrländer, für die Neufahrländer, für die Großkliniker. Das wird so der neue Dreh- und Angelpunkt im Norden.
Wie viele Wohnungen? Also wir hatten gesagt, so 5.000 in 10 Jahren, dann wären irgendwann mal 10.000.
Ja. Naja, die entscheidende Frage ist wirklich noch der Verkehr. 5.000 hat uns die Landesplanung jetzt genehmigt im ersten Schritt. Da geht es vor allen Dingen darum, erstmal den alten Denkmalschutzbestand, der da unten ist, zu sanieren. Und in dem zweiten Schritt soll dann der Wohnungsneubau entstehen. Jetzt im ersten Schritt ein paar Verdichtungen, aber der Großteil im zweiten Schritt. Ich hoffe, dass wir mit den Planungen für die Tram so gut durchkommen, dass das irgendwann in Richtung Ende 30 auch vernünftig funktioniert, Mitte 30 auch dann richtig funktioniert. Das Ziel ist ja 2035 gewesen, durch zu sein mit dem Stadtteil. Jetzt habe ich was gemacht, was ich eigentlich bei Kramnitz-Gesprächen nie mache. Ich lege mich nämlich noch nicht auf den Schlusstermin fest, weil wir sind bei vielen Punkten einfach noch in der Planung. Und vielleicht muss man Potsdam auch manchmal sagen, so eine Dinge brauchen einfach auch Geduld, die gehen nicht von heute auf morgen.
Ja, und es lohnt sich ja auch, wenn man hier steht, was Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, nicht machen können. Aber wenn man hier steht, sieht man ja, was für Potenzial hier ist. Und Sie haben ja eben vor der Sendung erzählt, dass Sie auch so allein hier mal über das Grundstück gelaufen sind, um sich es gut vorstellen zu können, um einfach mal die Seele zu spüren. Und dann gab es danach auch, glaube ich, noch mehr Energie, ne, hier zu investieren.
Also wir haben das jetzt mehrfach gemacht. Ich war in der Tat mal alleine. Ich war mit der Geschäftsführung der Pro mal zusammen, dass wir hier rübergegangen sind, um ein Gefühl zu bekommen, auch fürs Gelände, auch mal sich Dinge hautnah erklären zu lassen. Und was für mich ein ganz wichtiger Termin in den letzten Monaten mache, hier unten war das Casino. Da haben wir beide, glaube ich, vor ein paar Jahren auch mal einen gemeinsamen Termin.
Konzert.
Genau, Konzert. Da habe ich vor, na gut, 2 Monaten mit den vielen neuen Fachbereichsleitern von Potsdam einfach mal eine Klausurtagung vorm Sommer gemacht, um auch denen, die in den nächsten Jahren an den Entscheidungen mitwirken können und müssen, so das Gefühl zu kriegen, das ist das, wofür wir jetzt verantwortlich sind, dass es funktioniert, und zwar gemeinsam als Team.
Zu dem Projekt könnte man sehr viel erzählen. Machen wir heute nicht weiter, nicht zuletzt deshalb, weil wir auch ein regelmäßiges Update zu politischen Themen und Entwicklungsthemen mit Ihnen auf Radio Potsdam haben. Eine Frage aber noch dazu. Welches Problem belastet Sie diesen Ort betreffend noch am meisten? Oder anders formuliert, wenn ich das Problem jetzt für Sie lösen könnte, was würden Sie bei mir bestellen?
Dass wir mit den Planungen für die Tram schon durch sind und ich sagen kann, dass mit der 10.000 klappt, dann wäre ich sicherlich deutlich entspannter schon.
Okay, geben Sie mir ein bisschen Zeit. Wir machen erstmal Musik. Das ist ja auch traditionell, dass mein Gast, also in dem Fall heute Sie, das aussuchen darf. Was hören wir?
Ich habe mal überlegt, was ich lange nicht bei Radio Potsdam gehört habe. Und früher lief immer mal wieder Midnight Oil mit Better Burning. Damit fangen wir heute mal an.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir zu Gast der Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Mike Schubert. Wir sind zusammen auf einem Turm in Kramnitz, 165 Stufen nach oben gestiegen, um so ein bisschen mal einen guten Blick zu kriegen für ein ganz neues und spannendes Projekt und reden über die letzten Jahre und alles, was kommt. Sie waren ja Gast in der wohl verrücktesten Talkshow Deutschlands bei Smürek schwimmt. Wir waren damals im Heiligen See schwimmen und haben eine Stunde lang das Interview live aus dem See geführt, beim Schwimmen. Das war 2018. Wie verrückt waren die Interviews, die Sie seitdem geführt haben?
Also das Ding schießt immer noch den Vogel ab. Man muss sich das vorstellen, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer nochmal zum Erklären. Herr Smürek schwamm neben mir, vor uns paddelte jemand mit einem Schlauchboot, hielt mir das Mikrofon vor die Nase. Ich versuchte krampfhaft zu schwimmen, nebenbei zu sprechen, nicht unterzugehen und amüsierte mich wie Bolle darüber, dass die Fragen, die man mir stellte, in Folie eingeschweißt waren. Das war schon was Besonderes, das habe ich so in der Art danach auch nicht wieder erlebt.
Das ist schon eine ganz schöne und kühle, erfrischende, war auch glücklicherweise schönes Wetter. Ich habe ein paar Vorschläge für den, was können Sie sich vorstellen, andere Interviews, ich habe Vorschläge, Smürek fliegt, wir könnten bei einem Paragliding-Sprung zusammen.
Also Radio Potsdam hat mir ja schon manch verrückte Sache angeboten, da gehörte auch, glaube ich, schon dazu, mal das Merkur vertikal runterzulaufen. Es gibt so eine natürliche Hemmschwelle, die ich noch einhalte, was die Frage von, oh Gott, ich will ja auch noch reden können dabei und nicht nur Puls und Zittern. Von daher, glaube ich, haben wir das, was wir machen sollten, erreicht.
Beim nächsten, glaube ich, ganz gut.
Beim nächsten Mal vielleicht einfach mal beim Kaffee.
Aber jetzt hier oben ist ja auch ganz schön. Also ich meine, immerhin, ne, sind wir ja schon etwas über der Erde und ist schon ganz schön, steil, wenn man runterguckt. Wir arbeiten dran. Ich finde das passende Format, die Einladung kommt. Aber schauen wir nochmal zurück in die Zeit, die seitdem vergangen ist. Wie geht's Ihnen heute? Wie würden Sie die Zeit seit Ihrer Wahl auf einer Skala von 0 bis 10 für sich persönlich einordnen, wenn 0 gruselig wäre und 10 super?
Dann würde das wahrscheinlich aussehen wie eine Fieberkurve. Weil ich glaube, wir haben ja alle in den letzten 2 Jahren was ganz Besonderes und auch besonders anstrengend für jeden von uns erlebt. Wir haben einen tollen Start gemeinsam gehabt mit dem Team im Rathaus. Und dann kam für alle überraschend dann die Corona-Situation. Und da weiß jeder, das war eine Herausforderung, privat für uns alle. Beruflich eine Herausforderung, die uns teilweise alle bei den Entscheidungen, die wir treffen mussten, an die Grenzen geführt haben. Und jetzt momentan habe ich das Gefühl, dass so ein Stück berufliche Normalität wieder einzusetzen. Also man kann sich wieder mehr auf die Themen konzentrieren, die wir in der Stadt voranbringen wollen. Das tut mir persönlich, muss ich ehrlich zugeben, auch wirklich gut, weil dafür ist man ja eigentlich mal angetreten, nicht nur Krise zu managen an der Stelle, sondern wirklich Stadt zu entwickeln.
Aber wenn wir noch zurück zur Zahl gehen, welche wäre das dann? 0 bis 10?
Ja gut, wenn wir die Fieberkurve sozusagen dann nivellieren, dann ist das so eine 7.
7, ist ja eigentlich eine ganz gute Geschichte. Was hat Sie am meisten überrascht in diesem Amt? Womit hatten Sie, bevor Sie Oberbürgermeister wurden, am wenigsten gerechnet?
Womit hatte ich am wenigsten gerechnet?
Also wenn man vor so einem Amt ist, was man noch nie ausgeführt hat, ist es ja wahrscheinlich, dass einem Dinge dann plötzlich klar werden, die einem vorher noch nicht so klar wurden. Ist eine These, vielleicht ist es ja auch nicht so.
Also die größte Herausforderung, die sich uns stellt, hätte ich so in der Schärfe nicht erwartet, vor allen Dingen, wenn man so lange eigentlich schon in der Kommunalpolitik in Potsdam ist. Aber man guckt ja als Kommunalpolitiker, Stadtverordneter meistens von außen und in der Zeit als Sozialbeigeordneter habe ich zwar geahnt, was im Haus notwendig sein wird, aber das hat sich jetzt im Nachgang, und ich glaube, das spüren auch viele Potsdamerinnen und Potsdamer, als die größte Herausforderung rausgestellt, nämlich angefangen von Gebäude, über neues Personal, über Technik, die Basics, also die Grundlagen in Potsdam wieder auf den Stand zu bringen, dass wir nächste Wachstum oder auch Planungsschritte gemeinsam überhaupt hinkriegen. Das ist ja so ein Thema, das macht kein Kommunalpolitiker gerne, weil das sieht doch kein Bürger, ob du Personal einstellst im Rathaus. Und am Ende ist es aber die Grundvoraussetzung, so eine Verwaltung erstmal vernünftig zu führen. Das ist das, was Menschen von uns wollen. Und da ist eine Menge zu tun. Da ist mehr zu tun, als ich vorher erwartet habe, in der Komplexität. Und das ist eine Herausforderung, die ich dabei angenommen habe und wo ich mittlerweile Spaß habe. Also das Ziel, zum Ende meiner Amtszeit so eine Arbeitsbedingung für die Kollegen zu haben, dass die Menschen draußen spüren, dass man gerne in Potsdam in der Verwaltung arbeitet, ist eigentlich auch ein schönes Ziel.
Worauf sind Sie besonders stolz in den letzten 3 Jahren?
Dass wir es am Ende in der Stadt gemeinsam gut hinbekommen haben, durch diese Corona-Zeit, durch diese ersten Wellen in der Corona-Zeit vernünftig durchzukommen. Mit all den Schwierigkeiten, die es dazwischendurch gab, Klinikumssituation, die auch für alle nicht leicht war. Und dass wir es trotzdem, dass dieser Zusammenhalt, den Potsdam am Ende auch ausmacht, bei aller Diskutierfreudigkeit, die diese Stadt nun mal hat, uns dahin gebracht haben, dass wir im Vergleich zu anderen Städten, ich rede ja auch viel mit Kollegen, bisher ganz gut durch diese Corona-Zeit durchgekommen sind. Und gerade was wir jetzt am Ende mit Impfen und allem hinbekommen haben, wo auch viel Engagement der Kolleginnen und Kollegen in der Stadt mit drin ist, das ist das, was mich freut, dass man so eine Krise gemeinsam meistert.
Ist dann meine nächste Frage eigentlich schon eine rhetorische, weil Sie haben sie schon beantwortet, welche die anstrengendste Zeit jetzt war, ist wahrscheinlich dann die Corona-Zeit.
Ne? Ja, es prägt natürlich die ersten 3 Jahre. Bei mir kam dann noch dazu, dass es, ich sag mal, privat gesundheitlich nochmal so ein kleiner Einschlag war. Da bin ich ja ganz offen mit umgegangen, dass ich mir vor gut einem Jahr eine Augenverletzung zugezogen, die mich so ein bisschen gehandicapt hat in dem Jahr. Und da merkt man dann auch, wie man auf ein gutes Team, das ist in erster Linie mein Stellvertreter Burkhard Exner und meine Beigeordneten Rege, wie da man aufeinander angewiesen ist. Und wir haben das mit Unterhaken wirklich gut gemeinsam hinbekommen in der Zeit und das freut mich.
Bevor wir eine kleine Pause gehen und den Turm wieder herabsteigen, welches Herzensprojekt haben Sie für die nächsten Jahre?
Also man muss ja vorsichtig sein in Potsdam mit den Herzensprojekten, weil bei Herzensprojekten immer alle gleich denken, die müssen morgen fertig sein. Ich habe ja gesagt, ich es schaffen könnte bis zum Ende meiner ersten Wahlperiode sowohl die Verwaltungsvoraussetzungen so zu schaffen, das zweite Projekt stehen wir jetzt schon oben mit Kramtnitz, die Dinge auch umzusetzen, die wir hier uns vorgenommen haben, da sind das 2 richtig schöne Dinge, wo ich sagen kann, da hat sich die Stadt weiterentwickelt.
Wir machen eine kleine Pause, wie gesagt. Wir wechseln den Standort, klettern vom Turm runter, hören uns gleich wieder. Und Sie, liebe Hörer, hören mal wieder Musik von unserem Gast der Sendung. Mike Schubert, wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Gibt es schon spontan einen zweiten Titel?
Ja, ich mache was. Ich habe den, glaube ich, beim letzten Mal auch dabei gehabt, weil der wirklich zu meinen Lieblingstiteln gehört. Das war einfach mal Enjoy the Silence von Deepish Mode spielen.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Rück bei Smürek trifft. Wir haben den Ort gewechselt. Die Straße ist noch hier, die wir eben vom Turm oben gesehen haben. Die ist jetzt so ein bisschen hinter den Büschen hier. Die wird akustisch uns eine Weile begleiten. Wir, das sind der Oberbürgermeister der Stadt Potsdam und ich und der neue Ort. Wir sitzen am alten Offizierscasino der Kaserne in Kramnitz. Schöne Terrasse, hier hat man offensichtlich früher auch mal gut gesessen. Aber hier waren noch Bäume, sehe ich gerade, ne?
Ja, ich glaube, die Bäume sind aber später gekommen und hier einfach mal durch die Terrasse gewachsen. Aber ich finde, man merkt noch so ein bisschen, welches Flair diese Anlage mal hatte. Insbesondere in den, ich sag mal, repräsentativen Bereichen. Und ein Teil davon könnte ja wiederkommen, aber dann eben endlich für alle nutzbar. Das war immer so ein geschlossener Ort. Das finde ich eigentlich bei der Idee, so eine Kaserne zurückzuholen und in die Öffentlichkeit zu bringen, so besonders spannend, wenn man so eine Orte dann auch öffentlich gestaltet, wie den, wo wir hier gerade beide sitzen. Ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass wir in ein paar Jahren noch mal sitzen, weil sie ja fragten, wo machen wir die nächsten Interviews? Kaffee trinken, hier in 10 Jahren, gerne.
Setzen wir uns hier hin. Und das ist ja ein bisschen wie im Kino gerade, weil hier ist ja noch so ein Vorhang. Der Vorhang ist aus Bäumen, ne? Und der fällt irgendwann.
Naja, das ist ja alles so ein klitzekleiner Wildwuchs. Und klar, man muss dieses Gelände wieder pflegen. Das war nicht nötig. Und wenn man das pflegt, dann kann man auch wieder bis auf den See gucken. Das, was wir von oben gesehen haben, sieht man dann auch wieder von unten.
Kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Zeit als Oberbürgermeister. Wir wollten ja so ein bisschen resümieren, seit der Zeit, als wir damals schwimmen waren, also für das Interview. Ich habe mal gelesen, dass die Zeit, wenn man älter wird, auch deshalb gefühlt so schnell vergeht, weil man mehr Routinen hat, also nicht mehr so viele Dinge das erste Mal erlebt. Wie ist das als Oberbürgermeister? Wie schnell vergeht die Zeit?
Die Zeit vergeht immer noch rasend schnell, weil der Ablauf zwar eine gewisse Routine ist, aber das ist eigentlich das Schöne an der Tätigkeit. Man hat mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun und kann, wenn man sich darauf einlässt, auch immer wieder neue Sachen für sich mitnehmen. Also für sich ganz persönlich, als nicht als Oberbürgermeister, sondern als Mike Schubert. Das Tempo irgendwie nicht abnimmt. Aber das ist auch Potsdam, das ist völlig okay.
Das ist so eine kleine Parallele zwischen unserer beider Jobs, weil das würde ich jetzt auch sagen. So wahnsinnig viele spannende Menschen, die man kennenlernen kann, hört überhaupt nicht auf. Es gibt so unendlich viele spannende Geschichten. Wenn ich den Tag beginne, dann nehme ich mir einen Zettel, schaue in meinen Kalender und sortiere nach dringend und wichtig, nicht so wichtig. Da mache ich mir einen Plan, um dann zu merken, am Ende des Tages, Zeit war doch wieder zu knapp. Wie ist es bei Ihnen?
Ach, ich würde gerne mal wieder so kurzfristig denken können. Meistens ist es so, dass der Tag vorgeplant ist schon und meistens auch auf mehrere Wochen hinaus. Und dass diese Morgenrunde, die mache ich mit meinen Kollegen zusammen, also mit dem engsten Team, eher dazu ist zu sagen, was musst du heute rausschmeißen, weil was anderes noch Wichtigeres reingekommen ist und wo man jetzt mit Menschen reden muss und austauschen. Ansonsten ist das ähnlich.
Wie volatil darf so ein Tagesablauf sein? Also nehmen wir an, Sie sitzen im Auto und eine Idee kommt oder ein Ereignis passiert oder Sie sehen was, was Sie unbedingt ändern wollen.
Wenn es nach mir geht, kann der sehr volatil sein, aber
da hängen ja so viele dran. Ne?
Bin ja nicht so ganz alleine an der Stelle und das sind so die Momente, die musste ich mir auch ein Stück abtrainieren, gebe ich zu, dass man die Kollegen um sich rum dann auch nicht überfordern darf mit jetzt muss das da noch rein und jenes da noch rein. Und das macht man am besten, wenn man sich gut vorbereiten lässt auf Termine. Also wenn man versucht, auch das, was so als Impuls mal kommt, wenn man irgendwo langfährt und sagt, Mensch, hier könnte doch dieses oder jenes oder man hat ein tolles Gespräch und sagt, warum macht man nicht das auch? Dass man sich immer noch mal aufschreiben lässt, dafür haben wir eine tolle, gute Fachverwaltung. Was meint ihr denn dazu, um dann abzuwägen? Und da habe ich jetzt so einen Modus für mich gefunden in der Zeit.
Wie ist denn Ihr persönliches Informationsmanagement? Also welche Informationen erreichen Sie wie? Wie geht es morgens los? Wo kommen die ersten Infos her, die Sie am Morgen erreichen? Also ich würde es sicher ganz schön finden, wenn Sie jetzt Radio Potsdam sagen, aber ich halte es aus, wenn es nicht so ist.
Meine Informationen, wir fangen ja anders an, weil ich die Informationen, die meisten sich morgens geben, abends konsumiere. Also für mich ist das Letzte, bevor ich ins Bett gehe, die Zeit, die beiden Potsdamer Tageszeitungen vom nächsten Tag noch zu lesen online.
Dann nehmen Sie es aber alles mit ins Bett.
Ja, es hat aber einen Vorteil. Man nimmt es nochmal mit ins Bett und reagiert nicht sofort. Also die Nummer mit dem nochmal drüber schlafen, kommt dann automatisch.
Aber was ist, wenn dann, also manchmal hat man ja auch Puls, ne? Wenn man irgendwas liest?
Ja, dann habe ich einen Hund mittlerweile und dann gehe ich mit der Hündin noch mal eine Runde spazieren und dann ist der Puls auch weitestgehend runter. Morgens in der Tat, das wissen Sie, glaube ich, auch, seit ihr meine Arbeitsbegleitung mit Radio Potsdam, bis hin zu der Frage, dass ich gerne mal in der Redaktion dann kurz meinen Senf dann auch dazugebe, wenn mir musikalisch was gefällt. Auch das ist schon vorgekommen. Nein, und was ich nicht bin, ich bin kein Pressespiegelleser. Was ja viele, die Politik machen, die dann den Pressespiegel sich geben lassen, das ist bei mir nur die Überschriften durchgucken. Ich gucke die mir auch an, aber deswegen lese ich gerne abends, weil ich es auch mag, meinem Pressesprecher mal zwei Schritte voraus zu sein. Und was ich mir da auch abgewöhnt habe, ist sofort zu reagieren und dann womöglich noch am Abend die ersten Sachen auszulösen, einfach mal Nacht drüber schlafen und dann wie bei vielen heute, alles was soziale Medien ist, wenn mal Zeit zwischen ist, dass man mal scrollt, dass man mal guckt, da würde ich sagen, bin ich auch nicht anders als andere.
Aber das ist schon krass, so vorm Abend, also dass man dann, also dass sie auch immer einschlafen können, ist ja gut. Aber der Hund ist wahrscheinlich dann auch ein gutes Mittel, Sie sagen es ja schon.
Also das ist in der Tat ein tolles Mittel geworden, die Olga, dass wir alle in der Familie so einen Ausgleich noch haben. Morgens und abends gehört der Hund mir, also alles, was ich abends noch ins Bett mitnehme, wie Sie so schön sagen, oder Tag vorbereiten, Tag durchdenken, das kann man prima machen, wenn man einfach nochmal in den Wald rausgeht, ins Katharinenholz, eine Runde mit dem Hund spazieren geht. Und sei es nur so 20 Minuten, ja? Und dann geht es ganz sortierter in den Tag.
Was ist das für ein Hund?
Er ist ein Boxer. Also auch sowas ganz Lebhaftes und trotzdem ein toller Ausgleich.
Was geben Sie dem Hund? Was gibt er Ihnen?
Ich weiß nicht, was ich dem Hund gebe. Da müssen Sie die Hündin fragen. Spaß
ist ja nicht da.
Spaß beiseite. Weil was sie mir gibt, ist nochmal Fixpunkte, wo man gezwungen ist, nochmal sich rauszunehmen. Und das kann man nicht verschieben. Das ist das Schöne. Und ein Hund wird, meine Kinder sind jetzt in einem Alter, wo sie auch mal sagen, lass mal gut sein. Ja, meine Tochter ist 13. Das ist ja doch so ein Prozess, wo dann viele Wege auch alleine sind. Und der Hund ist was uns alle verbindet, weil wir haben alle Spaß mit der Hündin, wo wir wieder Dinge zusammen machen. Das hat einfach was.
Und hat ja auch was so Bedingungsloses, ne? Also keine, verlangt nichts, also fragt nichts und ist nicht böse wegen irgendwas. Haben ja Hunde meistens so an sich.
Wir sollten den nächsten Termin bei mir zu Hause machen und wir diskutieren das dann nochmal kurz vor der Essenszeit der Hündin miteinander. Will nichts, macht nichts, möchte nichts oder wenn wir mit ihr trainieren. Das könnte ein Spaß werden.
Okay, gut, alles klar. Ja, kann ich mir vorstellen. Haben Sie eine informationsfreie Zeit, also Smartphone weg oder aus?
Selten. Aber nicht, weil ich sozusagen das Ding permanent brauche, sondern weil ich damit mittlerweile so umgehe, dass ich sage, das ist ein Teil unseres Lebens. Man muss da normal mit umgehen. Medienfreie Zeit gibt es auch, aber jetzt nicht so bewusst und jetzt lege ich mal das Handy weg. Liegt dann halt ja, neben mir, aber es ist eigentlich, nachts liegt es nicht am Bett. Es gibt ja viele Menschen, die ihr Handy selbst am Bett mit dabei haben.
Müssen Sie nachts erreichbar sein?
Nee, eigentlich, also für einen Notfall ja, aber da gibt es ja Mittel und Möglichkeiten, trotzdem erreichbar zu sein. Aber das Handy kommt nicht mit ins Bett, das liegt woanders.
Wie viele Leute haben für den Fall ihre Handynummer?
Zu viele.
Okay. Das ist ja auch, Sie sind ja auch ein Mensch, der in Potsdam groß geworden ist. Wir können davon ausgehen, dass Sie viele Freunde und darüber hinaus noch viel mehr Bekannte in Potsdam haben. Ist es denkbar, dass der eine oder andere die Trennung zwischen Privat und Amt das öfter mal vergisst und sagt, Mensch, kannst du mir nicht helfen, du bist doch der Oberbürgermeister?
Ich habe da von Matthias Platzek, von meinem Amtsvorgänger, mal einen schönen Spruch bekommen und der stimmt wirklich. In dem Moment, wo man als Amtsträger, als Oberbürgermeister vor die Haustür geht, ist man nicht mehr die Privatperson. Die Trennung gibt es ja nicht. Die Leute haben nicht die Scherung und deswegen versuche ich, die mir nicht bekannte Bürgerin oder den mir nicht bekannten Bürger, der mich auf der Straße anspricht und sagt, ich habe da ein Problem, Herr Schubert, genauso zu behandeln wie den, den ich kenne. Ja, und das heißt aber, dass man bei denen, die man nicht kennt, eben den Fall auch in irgendeiner Art aufnehmen muss oder wenigstens mal eine Telefonnummer bei dem schrägste Nummer. Also glauben Sie mir, man wird überall angesprochen. Bei mir war die verrückteste Nummer tatsächlich beim Arzt in der Schlange stehend, kurz vor einer Behandlung. Jan Jakobs hat mir mal erzählt, dass er in der Sauna angesprochen worden ist. Das habe ich nur noch nicht gehabt. Aber da scheint es tatsächlich keinen Ort zu geben, wo man nicht eine Bürgersprechstunde machen könnte.
Ja, das ist, glaube ich, ganz spannend, wenn man in der Stadt unterwegs ist und Sie sind ja auch ein bekanntes Gesicht, also könnte ich mir schon vorstellen. Politik ist ja auch Leidenschaft, steckt Leiden drin. Wie oft leiden Sie?
Wenn dann still und leise. Nein, natürlich gibt es auch Momente, die man sich anders vorstellt, gerade wenn man ins letzte Jahr zurückkommt. Da waren viele Momente drin, die auch ganz viel mit Leiden zu tun hatten. Also Dinge, worauf man sich ja nicht vorbereiten kann. Wenn ich mir angucke, die vielen Toten, die wir im letzten Jahr auch in Potsdam zu beklagen hatten, die Situation, den großen Ausbruch im Klinikum. Da leidet man auch als Person, weil man sieht sich, auch wenn man selbst nicht Arzt ist, aber man sieht sich ja in der Mitverantwortung für das, was hat. Und man spürt und merkt aber auch sehr schnell die Grenzen, gerade in so einer Pandemie, die hat uns, glaube ich, allen Grenzen aufgezeigt, die Grenze von dem, wo man auf so eine Dinge einwirken kann. Und das ist für jemanden, der gerne gestaltet, der gerne macht, der auch gerne Entscheidungen trifft, manchmal auch eine Leidenszeit, wenn man merkt, dass es manche Dinge gibt, die entziehen sich komplett dem eigenen Entscheidungshorizont.
Machen wir es noch ein bisschen kleiner, gehen wir mal vom Leiden zum Ärgern. Was regt Sie besonders auf?
Was regt mich besonders auf? Ich glaube, das müssten Sie mein Team fragen. Es wäre einfacher. Also was sicherlich Punkte sind, ich gehe ungern komplett unvorbereitet bei der Vielzahl von Themen, die man hat, in den Termin rein, weil der Gesprächspartner, mit dem ich sitze, der hat ja eine Erwartungshaltung, der will, dass ich ihn ernst nehme, und der hat vielleicht ein halbes Jahr auf so einen Termin gewartet, dann hat er nur eine halbe Stunde Zeit, und dann möchte ich einfach auch so vorbereitet sein, dass er nicht erst 20 Minuten erklären muss und wir dann 10 Minuten über die Problemlösung reden. Und da bin ich in der Tat so, dass ich mich da sehr genau gucke. Das ist immer mein Sonntag. Sonntags nehme ich mir die Termine fürs Wochenende mit, die in der nächsten Woche anstehen. Damit ich dann nochmal sagen kann, hier brauche ich mehr oder hier brauche ich mehr, damit man die Aufmerksamkeit dann wirklich auch den Menschen schicken kann und nicht erstmal dem Durchdenken vom Problem.
Ich will noch mal ein bisschen nachhaken, also weil ich mir könnte mir auch vorstellen, wenn man Oberbürgermeister einer Stadt wie Potsdam ist, die ist ja nicht klein und Sie fahren ja durch die Gegend, da gibt es ja bestimmt immer mal wieder Sachen, wo man sagt, ach Mensch, das ist ja nun ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe oder hier, warum ist das eigentlich noch so oder so. Gibt es eine Technik, womit Sie das dann irgendwie kanalisieren, damit das jetzt nicht allzu sehr auch Ihre Stimmung oder Ihre Gefühle dann so drückt?
Ich habe für mich einen Weg gefunden. Ich schreibe mir das, wie man so schön sagt, von der Seele. Früher hat man das ja mit einem Stift gemacht und hat dann so, ob am Bett, im Auto oder so. Ich mache das dann meistens nicht mit Kurznachrichten, weil ich glaube, da wird mein Büro auch verrückt werden, wenn dauernd auf dem Handy meines Büroleiters Nachrichten einkommen würden. Was ich mache, ich schreibe dann mal so 2-3 Stichworte in eine Mail rein, und da steht dann meistens To-Do drüber und bitte drauf, mir das einfach auf den Tisch zu legen. Damit es erstmal raus ist. Und dann kommt man wie Zettelkastensystem. Dann kann man sich wieder in Ruhe hinsetzen und sagen, gut, daran musst du arbeiten, das musst du mal dir näher angucken oder hier musst du einfach mal nachfragen, warum ist denn das so, obwohl das ja eigentlich schon ganz anders sein sollte.
Ja, das ist eine gute Technik. Man hat es dann geparkt und weiß aber, dass es da ist, dass es nicht weg ist. Eine sehr wichtige Fähigkeit im politischen Leben ist auch das Entscheiden können. Wo fallen Ihnen Entscheidungen leichter, im privaten oder im beruflichen?
Fällt mir schwer, eine Antwort zu finden, weil ich mich das nie gefragt habe, wo es mir leichter fällt. Ich freue mich im Privaten häufiger, meine Entscheidung delegieren zu können. Weil im Beruf ist das nicht so. Ja. Im Beruf bin ich meistens derjenige, wo die Kollegen dann fragen, so die endgültige Entscheidung, Herr Oberbürgermeister, bitte jetzt. Und bin dann manchmal nicht böse, wenn ich das im Privaten auf meine Liebste mal delegieren kann. In dem Sinne, dass ich sage, Schatz, entscheid du ruhig.
Ja. So, du machst ja wahrscheinlich zwei gute Seiten. Das ist ja letztendlich nicht nur komfortabel, sondern gibt ja auch so ein bisschen Chancen. Wie lange brauchen Sie zum Entscheiden? Mehr Impuls oder mehr so ein paar Nächte durchschlafen? Überschlafen, nicht durchschlafen.
Also drüber schlafen. Drüber, über und wie auch immer schlafen. Gibt beides. Also es gibt sicherlich Dinge, gerade jetzt im letzten Jahr in so einer Krisensituation, da haben Sie nicht die Zeit, lange zu überlegen. Da ist es manchmal beraten mit dem Team, Juristen vor allen Dingen dazu nehmen im letzten Jahr und dann aber entscheiden. Und dann auch damit leben, dass Entscheidung manchmal heißt, man lag vielleicht nicht hundertprozentig richtig, aber so ein Virus oder so gibt einem nicht die Zeit. Dann gibt es Sachen, die muss man mehr durchdenken, wenn man Projekte neu anschieben will oder also die Zeit, wo ich euphorisch über jede Entwicklungsperspektive sage, und das machen wir jetzt, die sind lange vorbei, weil man weiß, dass was alles dranhängt.
Man kann, glaube ich, auch, wenn man perfektionistisch ist, das eben nicht bis zu Ende durchspielen. Das sind meistens dann auch nur 80%, 60, ja, wenn man sich entscheidet für eine Seite. Sind Sie im Laufe der Jahre mutiger geworden?
Nicht wirklich, im Gegenteil. Also ich glaube, ich wäge heute meine Entscheidungen weitaus besser ab, als ich das vielleicht in den 2000ern als Stadtverordneter machen muss. Das ist aber auch normal. Die Verantwortung ja nicht für Stadt, sondern auch für 2200 Kollegen bringt einfach auch mit, dass man die Erwartungshaltung an den Oberbürgermeister haben kann, dass er nicht aus Hazard heraus entscheidet, sondern aus einer Überlegung heraus. Und was ich mir nicht angewöhnt habe, sondern was ich total angenehm finde, weil ich es gerne mache, ist wirklich so eine Entscheidung vorzubesprechen im Team. Also wir sind vor allen Dingen im letzten Jahr, ich bin ja nun kein Pandemie-Experte, ja, deswegen waren immer Ärzte dabei, deswegen waren Juristen dabei. Und eine Entscheidung zu treffen als Konglomerat von vielen Sachen, das macht mir dann wieder Spaß zu sagen, man bringt die mit Wissen an den Tisch, um dann am Ende zu entscheiden. Das ist eigentlich das, was Spaß macht.
Ist die Corona-Zeit auch die Lebenssituation, die so besonders viel Mut von Ihnen verlangt und verlangt hat?
Ich glaube, die Corona-Zeit hat von anderen viel, viel mehr Mut verlangt, als das bei mir der Fall war. Bei uns war es einfach am Ende zu entscheiden und mit den Entscheidungen umzugehen. Nicht mal zu stehen, sondern mit den Entscheidungen umzugehen, weil ich bin mal gefragt worden, ob ich manche Entscheidungen hätte anders getroffen. Ja, wenn man die Zeit gehabt hätte, länger zu planen, aber das ist nun mal in der Pandemie nicht, dann hätte man sicherlich manche Entscheidungen anders getroffen. Und es waren auch Entscheidungen dabei, die man am liebsten hätte gar nicht getroffen. Schulschließung, Kitaschließung, das, was wir im Handel machen mussten, das sind ja alles Entscheidungen, die keinem von uns, der sie treffen musste, gefallen haben. Und die bei denen, die sie davon betroffen waren, zum Teil war man es ja selber bei Schule und anderen Sachen, eben auch richtig Sorgen im Leben gemacht haben.
Ja, ich glaube, auch Fehler machen in der Politik sollte ja eigentlich in jedem Fall dazugehören. Also auch Entscheidungen mal falsch treffen oder nicht, also bestmöglich, aber dann eben doch hinterher sagen zu können, das hätte ich anders machen können. Was sagen Sie, sind Fehler in der Politik wirklich erlaubt eigentlich? Oder verzeihen die Menschen eigentlich nicht?
Wir machen Fehler in der Politik, wie jeder andere Mensch im Übrigen auch. Und von daher stellt sich für mich nie die Frage, ob ich Fehler machen kann oder nicht. Ich werde sie sowieso machen. Ich muss damit umgehen und dann muss man Rücken gerade machen. Und das, was manchmal ein bisschen schwierig ist, dass die Grenze zwischen ich könnte es besser, aber nur auf dem Papier zu ich entscheide, bei manchen vielleicht etwas verschwimmt. Aber auch da hat sich, glaube ich, die öffentliche Öffentlichkeit in den letzten Jahren nicht nur zum Vorteil verändert. Heute wird eben sehr schnell polarisiert und auch der Stab gebrochen. Aber das geht nicht nur Politikerinnen und Politikern so, sondern ich sehe das schon mit Sorge, was die Frage von Umgang mit Fehlern, die man machen darf, dass durch die Schnelllebigkeit zum Teil ganz unangenehme Entwicklung genommen hat. Also auch in der Art, wie wir kritisieren, mit welcher Härte kritisiert wird, dass die Grenze zum nicht mehr nur zum Beleidigen sind, sondern vor allen Dingen die Grenze zu der Frage, wo es für einen Mensch auch ans Erbschneidende geht, sehr schnell überschritten wird. Und das ist, da hoffe ich immer, dass wir so ein bisschen die Grenzen wiederfinden miteinander, weil das hat was mit Anstand zu tun, das hat auch was damit zu tun, dass man danach noch Dinge miteinander machen kann. Und so eine harten Attacken, die hinterlassen Narben beim Menschen, da sollte man aufpassen, was man sagt.
Ja, ich habe das Gefühl, eigentlich mögen die Menschen ja andere Menschen, die auch Schwächen zeigen, aber auf der anderen Seite stürzen sie sich manchmal auch mit großem Genuss auf die Fehler und auf das, was eben nicht gut ist. Ne? Ist wahrscheinlich sehr schwer, das immer gut abzuwägen. Und letztendlich ist es vielleicht auch eine Nebenwirkung, die dann diese große Politlethargie, die man manchmal beklagt, ja auch hat, weshalb Politiker immer sich eine immer bessere Rhetorik zulegen, damit sie nicht angreifbar gemacht werden und dann sind sie wiederum nicht richtig zu greifen.
Ich habe aus meinem Lebenslauf mit Versuch und Irrtum nie einen Hehl gemacht, auch ganz bewusst. Also ich bin da für mich immer einen anderen Weg gegangen. den man ja auch gerne mit Rhetorik verwechselt. Aber ich habe gesagt, bitteschön, das bin ich mit all den Facetten. Die mache ich auch öffentlich, damit keiner der Meinung ist, der hat hier irgendwas zu verstecken oder zu verbergen. Und das Schöne ist, dass man in den Gesprächen mit den Bürgern merkt, dass man, wie wunderschön normal die Irrungen und Wirrungen im eigenen Leben sind, weil die haben nämlich andere auch erlebt. Und manchmal denkt man ja nur, dass ein Politiker diese nicht hat. Doch, das sind ganz normale Menschen, die haben Verluste, die haben Wege in ihrem Berufsleben, die nicht funktioniert haben. Die haben Entscheidungen, die sie später anders treffen wollten. Von daher, vielleicht brauchen wir manchmal einfach ein Stück Normalität und zu sagen, das sind Menschen wie du und ich.
Wie ist das mit sozialen Medien eigentlich? Wir hatten darüber schon gesprochen, das ist ja letztendlich auch die technische Voraussetzung, dass man so unglaublich schnell kritisieren kann und sich auch im Ton vergreifen kann und auch die Emotionalität dann direkt damit eingefügt wird. Twittern Sie selbst?
Ich twitter auch selbst noch. Noch ist mir kein Habeck passiert. Ich war, glaube ich, auch... Aber ich versuche zumindestens... Ich mache es weniger als früher. Ja, weil... man natürlich früher hat man Dinge kommentiert, was ja viele im politischen Geschäft gerne machen. Das mache ich heute in der Tat bei vielen Sachen nicht mehr mit, weil ich sage, muss man jetzt zu jeder Meinung seinen Senf dazugeben und 140 Zeichen sind halt immer noch 140 Zeichen und verdammt wenig.
Absolut. Folgen Sie auch?
Ich folge auch, um Dinge mitzulesen. Ja. Ich bin da manchmal auch ein stiller Genießer. Ist ja nicht bloß bei Twitter, also vor allen Dingen, wenn man bei Facebook in Potsdam-Gruppen mitliest. Das ist das, was ich manchmal auch mit der Härte von Auseinandersetzungen meine. Da sind Menschen, die ich sonst treffe auf Terminen und die sich sehr gewählt und sehr kulturvoll ausdrücken können und die dann in den sozialen Medien, ich weiß manchmal nicht, was da passiert, in einer Härte aufeinander einschlagen, verbal. So würden sie wahrscheinlich nicht mehr miteinander umgehen, wenn sie sich gegenüber sitzen, aber im Netz geht das dann irgendwie, da fallen dann manchmal auch Hemmschwellen.
Wir folgen jetzt auch, und zwar Ihnen, und zwar wieder Musik.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Bei mir ist der Oberbürgermeister der Stadt Potsdam. Wir reden heute über das Leben, und in diesem Leben gibt es auch Privatleben. Eine Frage dazu habe ich. Wenn ich mit Unternehmern zusammensitze und man wird dort in den Gesprächen ein bisschen privater, dann sagen die ganz oft auch rückblickend, Kinder sind was wirklich Wunderbares, aber die meisten sagen auch, ich hätte mir viel mehr Zeit nehmen müssen für die Kinder. Wie ist es bei Ihnen?
Ich glaube, das sagen nicht nur Unternehmer, wenn man mit Eltern redet, sagen das ganz viele. Und ich glaube, wieder Corona, wir haben es alle gemerkt, wie intensiv Kinder uns an der einen oder anderen Stelle brauchen. Das war auch so ein Lackmustest. Ja. Und wie selbstverständlich wir manchmal auch Selbstständigkeit von ihnen erwarten in Situationen, wo sie das in der Zeit dann noch deutlicher artikuliert haben. Mehr Zeit nehmen, gibt es ja vorhin nicht ohne Grund auch mit dem Hund gesagt, das ist für uns so ein Familienfixpunkt. Auf der anderen Seite werden meine Kinder auch größer und signalisieren an der einen oder anderen Stelle jetzt auch mal, Papa ist gut, muss nicht sein, man macht andere Sachen. Ich bin mit meiner Tochter jetzt gerade mal ein paar Tage alleine in Hamburg gewesen, war im Jahr davor mal mit meinem Sohn weg. Also wir versuchen einfach so intensive Erlebnisse miteinander zu haben, und das ist auch was Schönes.
Sie haben eben den Hund nochmal angesprochen, und der wiederum bringt Sie ja auch an die frische Luft. Und frische Luft ist ja meistens das Gesündeste auch in, und jetzt komme ich noch einmal drauf, in Corona-Zeiten. Und deshalb nochmal einmal, die Sendung ist aufgezeichnet. Aktuell steigen die Zahlen wieder. Wie es zur Ausstrahlung der Sendung dann aussieht, wissen wir nicht. Aber was wünschen Sie sich persönlich für den Umgang mit Corona? Vielleicht in ein, zwei Sätzen.
Da bin ich noch ein bisschen zwiegespalten. Das, was ich ganz klar sage, das Impfen ist ein Weg. Und deswegen, wenn ich es in einem Satz zusammenfasse, würde ich mir wünschen, dass wir einfach so, wie wir uns gegen Grippe impfen, verdammt nochmal auch alle gegen diesen Virus impfen lassen. Und wenn der sich im nächsten Jahr in irgendeine Richtung mutiert, so wie wir uns nächstes Jahr eine Grippeimpfung abholen, dann eben uns dagegen auch impfen, weil das ist das beste Mittel, was es dagegen gibt.
Gehen wir zum Schluss noch einen Schritt weiter in die Zukunft. Potsdam ist ja bereits im Juni 2021 Smart City geworden. Können wir in ein, zwei Sätzen sagen, was das bedeutet und was die Chance auch da ist?
Na, bis zur Smart City haben wir noch ein Stückchen. Wir haben in der Tat bei einem Bundeswettbewerb mit unserer Bewerbung gewonnen und haben damit die Möglichkeit, so ein technisch uns ein Stück weiterzuentwickeln. Ich will es mal einem ganz einfachen Beispiel machen. Jeder Häuslebesitzer weiß das auch, das mit den Mülltonnen, dann werden die Dinge abgeholt, weil sie halb voll sind. immer ein großes Ärgernis, weil alle sagen, na wieso, eigentlich könnte sie ja stehen bleiben. Damit sind dann so eine Möglichkeiten wie, ich sag mal, digitale Messfühler etc. möglich. Da wird es noch ganz viele Sachen geben. Wir wollen im Verkehr viel machen, wir wollen im Bereich Schule viel machen. Einfach das, was an digitalen Möglichkeiten heute da ist, in Potsdam umzusetzen, schließt ein bisschen an das, was wir ganz am Anfang besprochen haben, nämlich wie so eine Stadtverwaltung am Ende funktionieren soll. Und da kann Smart City für uns ein Beitrag sein.
Wie smart sind Sie zu Hause? Das ist jetzt die vorletzte Frage. Es gibt Menschen, die haben im Eingangsbereich so ein Tablet, von dem sie das Ganze zu Hause steuern können. Also Licht an, aus, Waschmaschine.
Nee, ich bin da eher noch Hybrid.
Reicht, alles gut. Wir sind fast am Ende unserer Sendung. Die Zeit ist schnell vergangen. Wir könnten noch viel mehr, haben jetzt nicht die Zeit, aber wir können uns ja mal wiedersehen. Kein Problem, sehr gern. Wenn Sie für Potsdam ein einziges Wort wählen dürften, welches wäre das?
Wunderschön.
Das war schon Smürek trifft, direkt aus der alten Kaserne in Kramnitz. In ein paar Jahren sieht es ja ganz anders aus. Das war der Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Mike Schubert, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke für die Offenheit, für den Spaß, für die Zeit. Und ich hoffe natürlich sehr, Ihnen, liebe Hörer, hat es gefallen. Wir wünschen alles Gute, einen schönen Sonntag. Und den versüßen wir nochmal mit dem letzten Musikwunsch von Mike Schubert.
Aber machen wir es ganz einfach. Es ist ja Sonntag, da kann man auch mal einen deutschen Schlager spielen. Nehmt irgendwas von Helene Fischer zum Abschluss.
Oh je, oh je. Ja, gut. Bei mir ist der Oberbürgermeister der Stadt Potsdam. Wir reden heute über das Leben. Und in diesem Leben gibt es auch Privatleben. Eine Frage dazu habe ich. Wenn ich mit Unternehmern zusammensitze und man wird dort in den Gesprächen ein bisschen privater, dann sagen die ganz oft auch rückblickend, Kinder sind was wirklich Wunderbares. Aber die meisten sagen auch, ich hätte mir viel mehr Zeit nehmen müssen für die Kinder. Wie ist es bei Ihnen?
Ich glaube, das sagen nicht nur Unternehmer. Wenn man mit Eltern redet, sagen das ganz viele. Und ich glaube, wieder Corona, wir haben es alle gemerkt, wie intensiv Kinder uns an der einen oder anderen Stelle brauchen. Das war auch so ein Lackmustest. Ja. Und wie selbstverständlich wir manchmal auch Selbstständigkeit von ihnen erwarten, in Situationen, wo sie das in der Zeit dann noch deutlicher artikuliert haben. Mehr Zeit nehmen, gibt es ja vorhin nicht ohne Grund auch mit dem Hund gesagt, das ist für uns so ein Familienfixpunkt. Auf der anderen Seite werden meine Kinder auch größer und signalisieren an der einen oder anderen Stelle jetzt auch mal, Papa ist gut, muss nicht sein, man macht andere Sachen. Ich bin mit meiner Tochter jetzt gerade mal ein paar Tage alleine in Hamburg gewesen, war im Jahr davor mal mit meinem Sohn weg. Also wir versuchen einfach so intensive Erlebnisse miteinander zu haben und das ist auch was Schönes.
Sie haben eben den Hund nochmal angesprochen und der wiederum bringt Sie ja auch an die frische Luft. Und frische Luft ist ja meistens das Gesündeste auch in, und jetzt komme ich noch einmal drauf, in Corona-Zeiten. Und deshalb nochmal einmal, die Sendung ist aufgezeichnet. Aktuell steigen die Zahlen wieder. Wie es zur Ausstrahlung der Sendung dann aussieht, wissen wir nicht. Aber was wünschen Sie sich persönlich für den Umgang mit Corona? Vielleicht in ein, zwei Sätzen.
Da bin ich noch ein bisschen zwiegespalten. Das, was ich ganz klar sage, das Impfen ist ein Weg. Und deswegen, wenn ich es in einem Satz zusammenfasse, würde ich mir wünschen, dass wir einfach so, wie wir uns gegen Grippe impfen, verdammt nochmal auch alle gegen diesen Virus impfen lassen. Und wenn der sich im nächsten Jahr in irgendeine Richtung mutiert, so wie wir uns nächstes Jahr eine Grippeimpfung abholen, dann eben uns dagegen auch impfen, weil das ist das beste Mittel, was es dagegen gibt.
Gehen wir zum Schluss noch einen Schritt weiter in die Zukunft. Potsdam ist ja bereits im Juni 2021 Smart City geworden. Können wir in ein, zwei Sätzen sagen, was das bedeutet und was die Chance auch da ist?
Na, bis zur Smart City haben wir noch ein Stückchen. Wir haben in der Tat bei einem Bundeswettbewerb mit unserer Bewerbung gewonnen und haben damit die Möglichkeit, so ein technisch uns ein Stück weiterzuentwickeln. Ich will es mal einem ganz einfachen Beispiel machen. Jeder Häuslebesitzer weiß das auch, das mit den Mülltonnen, dann werden die Dinge abgeholt, weil sie halb voll sind. Immer ein großes Ärgernis, weil alle sagen, na wieso, eigentlich könnte sie ja stehen bleiben. Damit sind dann so eine Möglichkeiten wie, ich sag mal, digitale Messfühler etc. möglich. Da wird es noch ganz viele Sachen geben. Wir wollen im Verkehr viel machen, wir wollen im Bereich Schule viel machen. Einfach das, was an digitalen Möglichkeiten heute da ist, in Potsdam umzusetzen, schließt ein bisschen an das, was wir ganz am Anfang besprochen haben, nämlich wie so eine Stadtverwaltung am Ende funktionieren soll. Und da kann Smart City für uns ein Beitrag sein.
Wie smart sind Sie zu Hause? Das ist jetzt die vorletzte Frage. Es gibt Menschen, die haben im Eingangsbereich so ein Tablet, von dem sie das Ganze zu Hause steuern können, also Licht an, aus, Waschmaschine.
Nee, ich bin da eher noch Hybrid.
Reicht, alles gut. Wir sind fast am Ende unserer Sendung. Die Zeit ist schnell vergangen. Wir könnten noch viel mehr, haben jetzt nicht die Zeit, aber wir können uns ja mal wiedersehen. Kein Problem, sehr gern. Wenn Sie für Potsdam ein einziges Wort wählen dürften, welches wäre das?
Wunderschön.
Das war schon Smürek trifft, direkt aus der alten Kaserne in Kramnitz. In ein paar Jahren sieht es ja ganz anders aus. Das war der Oberbürgermeister der Stadt Potsdam, Mike Schubert, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke für die Offenheit, für den Spaß, für die Zeit. Und ich hoffe natürlich sehr, Ihnen, liebe Hörer, hat es gefallen. Wir wünschen alles Gute, einen schönen Sonntag. Und den versüßen wir nochmal mit dem letzten Musikwunsch von Mike Schubert.
Aber machen wir es ganz einfach. Es ist ja Sonntag, da kann man auch mal einen deutschen Schlager spielen. Nehmt irgendwas von Helene Fischer zum Abschluss.
Oh je, oh je. Ja, gut.
Radio Potsdam. Smürek trifft.